Mehr Teilnehmende als je zuvor bei der diesjährigen Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt und damit noch mehr Geschichten, Emotionen und heiße Motorräder. Das gab's am letzten Wochenende im Sauerland in Winterberg. Alles, was passiert ist, erfahrt ihr in dieser Folge Gasgeflüster.
Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gasgeflüster. Es ist Tag 1 nach der Gasgeflüster-Podcast-Ausfahrt 2026. Und in guter Tradition kommen wir an dem Tag danach zu unserer Therapiesitzung zusammen, um erstmal von Angesicht zu Angesicht zu verarbeiten, was da eigentlich alles passiert ist. Und es ist einiges passiert, viele, viele Storys zu erzählen, die wir hier an den Stammtisch bringen müssen, rund um Motorräder, um Schicksale, um Personen, um Ereignisse. Bevor wir damit aber loslegen, erstmal hier im Hotel Winterberg Resort, das uns beherbergt hat und verpflegt hat und umsorgt hat, ein herzliches Hallo an Michel, wobei das Hallo komisch vorkommt, wir hängen jetzt seit 72 Stunden oder so aufeinander rum.
Ja, so sieht das aus und ich bin froh, dass du das Hotel Winterberg ansprichst, denn die Leute, die jetzt die Geschichte auf YouTube sehen, werden sich vermutlich fragen, hä, was ist denn das für eine Szenerie? Wir haben zwar so ein bisschen Motorrad-Merch hier aufgestellt, aber es ist ein Kamin im Hintergrund, gerade eben lief im Hintergrund auch noch der Kaffeemühle, ne, weil wir in der Bar des Hotel Winterberg Resort sitzen, ein sehr kuscheliges Plätzchen uns ausgesucht haben, auch wenn der Kamin gar nicht läuft, aber hier Sonnenterrasse. Die Sonne hat tatsächlich die letzten Tage eine große Rolle gespielt, obwohl sie überhaupt gar nicht so angekündigt war. Und ja, also an der Stelle würde ich sagen, wir arbeiten die ganze Geschichte vielleicht auch einfach von vorne auf und fangen bei der Ankunft im Hotel an, denn du hast es gerade schon angedeutet, es gibt super viel aufzuarbeiten und ich habe im Vorgespräch schon ein paar Mal überlegt, okay, worüber reden wir alles, womit steigen wir ein, und aber ich habe so ein krasses Rauschen im Kopf, so, es sind einfach so viele Eindrücke, so viele Einflüsse, Leute getroffen, Auf- und Abbau, Unterstützer, das Motorradfahren, unterschiedliche Motorräder wieder gefahren, also es ist einfach ein keine Ahnung, so ein Kartoffelbrei an Eindrücken, würde ich mal sagen, komplett durchgematscht und ich habe da null Struktur drin. Deswegen würde ich sagen, Einstieg zum Beginn des Events mit dem Aufbau und der Ankunft, bevor wir das quasi loslösen, aber noch die Frage in deine Richtung, geht es dir ähnlich? Hast du auch Kartoffelbrei im Kopf?
Ja, deswegen sage ich ja Therapiesession, vielleicht hilft uns das, das Ganze aufzubereiten, weil einfach so sau viel passiert ist. Ich habe noch nie so häufig gehört, Mensch, deine Augen sind ganz klein.
Deine Ohren sind ganz klein.
Meine Augen, nicht so.
Achso, ja, okay, die sind wirklich ganz klein.
Weil ich glaube, es trifft schon ganz gut. Ich habe hier zwar eigentlich echt richtig gut geschlafen. Es war ruhig. Winterberg ist ja gar nicht so ein kleiner Ort, aber wir sind ein bisschen außerhalb, umgeben wirklich vom Sauerland, Fauna, was auch immer, Gedöns.
Ja.
Direkt mit Blick auf den, wie heißt der, Kahle Asten.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Wir sind hier, glaube ich, höchster Berg Nordrhein-Westfalen, Kahle Asten, 752 Meter, wenn mich nicht alles täuscht. Ich war ja schon mal, hab das schon mal recherchiert, habe aber die Hälfte wieder vergessen. Super Motorradrevier und quasi eigentlich am höchsten Punkt das Hotel gelegen. Danach kommt dann nur noch die Auffahrt zum Aussichtspunkt und der perfekte Ausgangspunkt eigentlich auch für unsere Tour gewesen.
So ist das. Also vielleicht ja auch einmal nochmal zum Hotel, wer hier mal vorbeikommen will, bietet alles. Wir hatten das erste Mal bei Gasgeflüster Podcast Ausfahrt die Möglichkeit, dass unsere Teilnehmenden hier auch zwischendrin, wenn sie keine Lust hatten, mit uns zu reden, abtauchen können, im wahrsten Sinne des Wortes, im Spa-Bereich mit Pool, mit Sauna, was weiß ich nicht alles. Und dann fangen wir vielleicht damit mal an. Da kamen wir nämlich an. Es gibt natürlich auch Motorradstellplätze, du konntest ja ein Motorrad waschen und was weiß ich nicht alles. Wir sind ja aber auf vier Rädern leider Gottes angekommen. Ich am Donnerstag, ich glaube 6 Stunden oder 6,5 sind wir gefahren aus München, obwohl Feiertag war, in München natürlich so ein bisschen Stau gehabt, bei strahlendem Sonnenschein. Und ich dachte mir so, boah, warum machen wir das eigentlich alles so? Das ist vielleicht die Frage auch vorab gewesen so. Weil ich saß im Auto diese 6,5 Stunden, dachte mir so, boah, jetzt auch Bock Motorrad zu fahren. Bin dann aber hier ab Frankfurt irgendwann abgebogen, dann auch irgendwann Richtung Sauerland. Ich weiß gar nicht, wo es genau anfängt. Und dann war strömender Regen, Hagelschauer und so weiter und so fort. Kam mir an, dann hat es zum Glück irgendwie nur noch genieselt. Und da waren nämlich schon einige auch hier, die nämlich eben auch am Donnerstag angereist sind, um dann Freitag zu fahren. Ich hatte das Auto nicht nur voll mit ganz viel Sachen, unseren Goodiebags und so weiter, was die Teilnehmenden hier wieder bekommen haben, sondern auch mit meiner Freundin Sarah. Großer Respekt an sie und danke an dieser Stelle auch mal wieder, weil die hat uns die ganze Zeit organisatorisch mit Aufbau im Hintergrund geholfen. Und du warst dann ja schon eine Weile hier, genauso wie ein paar andere Teilnehmenden, die eben das lange Wochenende auf dem Motorrad verbringen wollten. Zum Teil irgendwie es geschafft, die Regenschauer zu umfahren, ein paar andere mit wirklich ziemlich durchnässten Sachen. Ein anderer, der kommt später auch nochmal hier als Story vor, mit einer Regenkombi, die er auch zum Drachensteigen verwenden könnte.
Grüße gehen raus an Effe.
Ja, schön.
Gut getarnt.
Noch
für fliegende Neonball.
Für 30 Euro bei Polo gekauft. Leute, wenn ihr eine Regenkombi kauft, achtet auf die Passform. Also für die Hinterherfahrenden hat es das ein oder andere Mal den Eindruck erweckt, als würde er gleich abheben.
Und es hat einen negativen Einfluss auf den Verbrauch gehabt. Er hat gemeint, nachdem er die Kombi anhatte, ist der Verbrauch seiner Suzuki GSX-S 57, zu der es später auch noch eine Geschichte gibt, was hat er gesagt? Ja, normalerweise hat er irgendwie 4,5 Liter und dann waren es aber 5,5. Hat er so einen Liter den Verbrauch in die Höhe getrieben, weil er quasi sein eigener Bremsfallschirm war. Das Ding halt immer. Und er ist halt, ja, dann haben sie ja beschrieben, er sah aus wie ein Michelin-Männchen. Ja. Also wie jedes Mal, wenn er losgefahren ist, und dann ist halt dieser Regenkombi, hat sich aufgeplustert, aufgeblasen und war halt einfach wirklich so eine fahrende Neonkugel. Sah, glaube ich, ganz witzig aus. Man muss aber dazu sagen, mit diesem schwarz-metallic-blauen Design der GSX-S, war das, glaube ich, eine ganz attraktive Farbkombi. Also blau und neongelb passt eigentlich ganz gut.
Ich stehe ja eh voll auf die Farbe, deswegen meine Sympathien hat er dafür. Hat auch eine spannende Diskussion auf Social tatsächlich ausgegeben. Einige haben gesagt, nee, auf jeden Fall so schwarz. Ich denke mir so, Regenkombi ziehst ja eh bei Scheißwetter an.
Wirst du gut gesehen werden auch.
Wirst du gut gesehen, ja. Naja, auf jeden Fall dann auch einige andere dann hier schon unterwegs, sich die Regenschlachten gegönnt. Du dann auch schon hier, Donnerstagabend dann hier schon angekommen, lecker gegessen. Essen war echt hervorragend.
Da sind wir ja quasi, da haben wir schon einen für uns extrem fordernden Teil übersprungen. Denn wir sind ja hier nicht hergekommen und es stand alles, sondern wir haben ja massiv Aufbau betrieben. Ich glaube, an der Stelle kann man auch so ein bisschen unsere Unterstützer mit reinholen. Ja, wir hatten ja Metzler als Partner an Bord, wir hatten Dr. Wack als Partner an Bord, Rieger Rennsport, CF Moto, die Motorräder angeliefert haben.
Angeliefert, muss man an der Stelle sagen.
Angeliefert, ne?
Was ein Luxus an der Stelle.
Ja.
Ich weiß noch, wir hatten ja andere Situationen, wo wir die Autos beladen haben, wo ich dann irgendwie vorgefahren bin, du im Transporter hinterher und so weiter. Jetzt hier wirklich mit der Spedition mit einem 40-Tonner kam die NK 800 hier an, mit einem Gabelstapler abgeladen. Sensationell, sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Also immer
und
mal was Neues.
Auch dieser 40-Tonner, ne? Super schick. Also Spedition SKS, ich habe mir das dann im Nachgang wirklich angeguckt, wer das denn tatsächlich ist, weil der hatte ja nicht nur Untermotorrad drauf, sondern sehr viele Ducatis auch noch, die er dann irgendwie zu einem Händler gebracht hat. Und da war ja auch ein Sondermodell, die Formula 73, die jetzt vor kurzem vorgestellt wurde. So ein Design-Sondermodell, ich glaube, auf Basis des alten Testa-Streator-Motors. Also da hat sich irgendein finanziell potenter Ducati-Fan sich dieses Ding geshoppt. Aber was auffällig war, dieser Transporter, diese 40-Tonner, wie geleckt, ne? Also wunderschöner LKW, schwarz poliert und dann macht der Fahrer die Tür auf und er hat einfach seine Schuhe unten auf der obersten Treppe stehen gehabt, also quasi so in der Türverkleidung, aber nicht im Fahrerhaus. Der hat gesagt, Mensch, das ist ja eine ausgefallene Position. Er meinte, man muss die Kiste ja sauber halten. Ne? Also war der wirklich sehr erpicht, seinen schönen LKW zu haben und er war sogar Motorradfahrer, war super neugierig, was wir da alles machen, besitzt selber eine Speed Triple RR, also diesen Supersportler mit dieser Halbschale von Triumph, haben dann auch so uns ein bisschen ausgetauscht, fand auch die CF Moto 800 NK, die wir da hatten, ganz interessant, hat es dann super professionell gemacht, ne? Ich habe dann auch erwähnt, ja, mir ist so ein Hocker mal im Transporter umgekippt, zum Glück mein eigener, kein von den Testmotorrädern, aber der Ruckzuck mit dem Stapler da, bam, bam, das Ding ausgeladen, aus der Kiste raus, aus dieser Transportbox rausgeholt und da hatten das Mobi da. Aber wir müssen uns einen Sprung zurück machen zum Einstieg, als wir hier aufgebaut haben, unser Metzlerstand und die Reifen und alles. Denn wir sind ja den Mitarbeitenden hier oder Mitarbeiterinnen, muss man sagen, wir hatten eigentlich fast nur Kontakt zu den Frauen hier vom Hotel, ultra auf den Sack gegangen. So, ne? Alle 5 Minuten bin ich dahin gegangen, habt ihr das? Könnt ihr uns hier unterstützen? Habt ihr das vielleicht? Können wir das irgendwie umräumen? Hier müssen wir die Ecke frei machen, da wollen wir das hinstellen. Und ja, nee, immer gerne und überhaupt gar kein Problem. Also super zuvorkommend, auch grundsätzlich der Empfang schon mega, mega freundlich. Also so von der Service-Komponente war ich hier von Beginn an super umsorgt. Gab eine Obstplatte, habe ich, glaube ich, im Hotel auch noch nie bekommen, ne, aufs Hotelzimmer gekommen. Erstmal Upgrade, Suite, so, ne? Riesiges Bett. Dann ins Zimmer gekommen, Obstplatte mit Ananas und Melone und Pfirsich und Erdbeeren und alles. Super, super nett.
Und hast du gegessen?
Ich habe sie komplett gegessen,
ey. Nein.
Ja, ja, ja. Ich habe das komplett reingesnackt.
Das ist das Geheimnis des blühenden Lebens, meine Freunde.
Wenn Vitamine.
Wenn ihr also so aussehen wollt wie der Michel, dann fahrt Motorrad, fahrt ihr ins Sauerland, kommt ihr hin. Und dann kriegt ihr das noch. Den Spa-Bereich hast du denn das nicht gesehen?
Gar nicht, nein. Das hat aber Jan genutzt. Zweimal schwimmen gewesen. Ich, heute Morgen, nachdem die ganze Geschichte gelaufen war, ich wollte zum Frühstück gehen, mach die Tür auf. Wer kommt mir Chalet-Style entgegen im weißen Bademantel? Natürlich Luxus-Jan. Direkt nachdem er seine Bahnen geschwommen hat, wie das die Schönen und Reichen und ganz schön Reichen am Sonntagmorgen so machen, wenn sie im Winterberg-Resort sind. Ne? Sauna ging heute Morgen leider nicht. Macht erst um 15 Uhr auf. Aber da habe ich Jan natürlich theoretisch auch... Also, dich, du hast ja leider keine Haare mehr, aber mit so einem Turban-Handtuch, das hat mir noch gefehlt auf dem Kopf.
Lass uns über Motorräder reden.
Ja, ja, okay.
Also Freitag fröhlich aufgebaut, dann kamen mir abends auch immer mehr an. Wir hatten ja einen Fuhrpark stehen, das war ja unfassbar. Also wie viele Mopeds hier standen. Und ich glaube, da können wir den Sprung eigentlich schon so machen. Freitagabend, super schön hier an der Bar. Da gibt es sicherlich auch noch ein paar Storys zu erzählen. Aber Samstag ging es dann ja wirklich los. Ich glaube, wir waren in der Spitze 65 Leute, habe ich gezählt, auf einem Gruppenbild, das wir gemacht haben.
Ja.
Dementsprechend auch unfassbar viele Motorräder, wieder von bis alles dabei. Überragend, Tolga, das erste Mal bei der Ausfahrt dabei, kommt hier angerollert und ich war da gerade noch am Aufbauen. Am Freitagnachmittag eine wunderschöne MV Agusta.
Die ich gar nicht gesehen habe.
Die hast du nicht gesehen? Also nein. Wirklich.
Also die ist viel an mir vorbeigegangen.
Lederbank, weißt du, so in unterschiedlichen Farben des Leder, die italienische Trikolore und so. Unfassbar schön. Was hatten wir noch dabei? Ich frage mal anders, welches Motorrad ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben?
Was ist mir besonders in Erinnerung geblieben? Ich glaube, diese Camouflage, also bin ich dann auch gefahren, aber optisch halt mega ins Auge gesprungen, diese Camouflage-folierte KTM, was ist das eigentlich, 1390 oder 1290, die der Bastian fährt?
1290.
1290, habe ich im Video auch gesagt, 1390, völlig Wurst.
Glaube ich.
Ja, das ist die alte, ja, die hat die alte Lampenmaske noch. 1290, genau, habe ich mich getäuscht. Die ist mir ins Auge gesprungen, natürlich auch wegen dem Orange und dann eben diesem Camouflage, wie soll ich sagen, geometrische Figuren, Folierungsdesign. Was ist mir noch aufgefallen? Ich bin eigentlich völlig, völlig überfordert. Ich glaube, dadurch, dass ich ja, wie du auch, dann einige Mopeds auf der Tour gefahren bin, sind es, glaube ich, auch die, die mir am prägendsten in Erinnerung geblieben sind. Aber da sprechen wir ja gleich noch drüber. Was waren denn noch für fast... Erzähl du, was ist dir denn noch in...
Also erstmal, ich glaube, wir hatten in der Summe 2 GS dabei.
Ja.
Was ja einfach wild ist, was das für ein Unterschied ist im Vergleich zum Durchschnitt, den du ja eigentlich auf den Straßen siehst. Ne?
Ja.
Da siehst du mal, und ich weiß nicht, hat das mit unserer Community zu tun? Ich weiß nicht, sind ja alle herzlich willkommen. Ich habe ja dieses Jahr mir jetzt mal festgehalten, Ede war auch wieder mit dabei, mit einem Cruiser, eben kein Chopper.
Ja.
Den kannten wir schon aus dem Vorjahr. Dann hatten wir ja wunderschöne Aprilias da, die Guzzis sowieso auch immer mit einem schönen Sound.
Ja.
Ich nehme schon mal vorab, weil das war ein Highlight für mich, Yamaha Trident. Habe ich dieses Jahr...
Nein, nee, du bist ja mal Tracer gefahren.
Tracer, ja. So, ich komme schon durcheinander. Bin ich zwar letztes Jahr auch gefahren, ist aber irgendwo nicht so hängen geblieben. Dieses Jahr hat die mich ganz schön geflasht, muss ich irgendwie sagen.
Ja.
Und dann natürlich unsere 2 CF-Motos, die MTX 800, die wir hatten, und die NK 800. Und das finde ich eigentlich ganz bemerkenswert. Wir hatten also die als Partner auch super gutes Feedback, glaube ich, von allen, die so gefahren haben. Sehr überraschend. Ich bin die NK 800 ja leider nicht gefahren. Ich hatte die Zeit nicht dazu. Aber
800 NK übrigens. Also so laut ist es auch 800 MTX und 800 NK.
Gut.
Aber ich hatte auch einige Male FC-Moto. FC-Moto wurden das Modell ganz oft genannt. Ist leider ein Großhändler oder beziehungsweise ein Händler für Teile, aber da...
Gilt auch. Also gilt wenn ihr es googelt, egal in welcher Reihenfolge, ihr werdet es irgendwie finden. Und das ist ja...
Im Notfall kauft halt einen Helm.
Das erste Mal Motorräder hier aus China mit dabei. Und was ich da ganz interessant finde, es waren nicht die einzigen. Wir hatten eben eine Vogue mit dabei und wir hatten eben auch eine CF Moto 1000 MTX mit dabei.
Die ich mir auch nicht angeguckt habe. Also... Ich habe das gerade eben schon mal angedeutet. Es ist völlig verrückt, wie viele Eindrücke an mir vorbeigegangen sind, sowohl von den Motorrädern als auch von den Personen. Denn wir hatten ja mit dabei Alex aus Hamburg, der bei der ersten Ausfahrt mit dabei war und diesmal wieder.
Bei der Family and Friends Tour.
Family and Friends Tour damals noch. Wie waren wir 7 Leute?
10.
Zehn?
Ja.
So, also
und die Hälfte war aus dem Bekanntenkreis.
Ich würde sagen, dein Papa zieh mal aber ab. Dann kam der Birger, kam noch dazu. Zufälligerweise, der war, glaube ich, auch gar kein Podcast-Hörer. Also es war eine ganz, ganz kleine Nummer damals vor 5 Jahren. Also wir sind, wenn man es realistisch betrachtet, haben wir uns von der Größe verzehnfacht in 5 Jahren.
Ja, und das vielleicht auch vorab, können wir, glaube ich, schon mal so spoilern. Ich habe es ja eingangs gesagt, unfassbar viel Aufwand davor. Echt, was wir mal alles so machen mussten, da geht es jetzt nicht um Selbstmitleid oder sonst was. Aber es war schon echt sau viel zu tun, das alles abzustimmen, mit den Leuten zu reden, mit dem Hotel das zu klären, mit der Mittagspause und so weiter. Und am Ende war ich auch Samstagmorgens, ich habe es auch gesagt an dieser Fahrersprechung, auch ultra aufgeregt und angespannt, weil es einfach so viele Leute waren irgendwie, dass ich dachte, boah, hoffentlich kommen die alle heile wieder, was, wenn irgendwas nicht passt oder wenn es den Leuten nicht gefällt, ist ja auch so mies, du kommst zurück und alle sagen, war voll scheiße so. Dann ist irgendwie so, ist halt bitter, aber war nicht so. Der Spoiler vorab, super gutes Feedback und damit einfach natürlich auch für uns mega der Spaß, eine ultra gute Zeit, deswegen werden wir das nächstes Jahr wieder machen. Jetzt habe ich zwischen den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte.
Ja, dass es quasi sehr viel Aufwand ist, was da alles passieren muss und dass es wild ist, was mit so einem Event eigentlich alles einhergeht. Ich habe das gerade auch wieder gedacht, als ich das den Transporter beladen habe. Man muss natürlich dazu sagen, Gelände hier relativ groß, Parkplatz relativ weit weg. Wir hatten im Eingangsbereich was. Wir haben jetzt hier quasi unsere Videoecke nochmal aufgebaut. Wir hatten ja Infomaterial nicht nur von unseren Partnern, sondern auch von Mersi, weil wir da im Rahmen unserer Ausfahrt eine Tombola gemacht haben, um das Projekt zu unterstützen, also Unterfahrschutz an den kritischen, unfallrelevanten Stellen im Straßenverkehr, um Motorradfahrer eben zu schützen. Und weil aber die Wege hier so weit waren, haben wir natürlich relativ viel zu tun gehabt mit Sachen hin und her tragen. Und ich bin jetzt immer, da kommt der Nächste. Wir sind ja hier im Eingangsbereich von der Bar und dementsprechend kommen wir, guck mal, es geht auch die Tür wieder zu. Zack, zu ist das Ding. Haben wir einfach sehr, sehr viel auch zu organisieren und gerade beim Beladen des Fahrzeugs habe ich gedacht, Junge, wenn du dir so einen Rennstreckenveranstalter anschaust, ne, die halt irgendwie 2 Tage irgendwo vor Ort sind, die kommen da mit einigen Leuten, 40 Tonner, und müssen einfach jedes Mal Bude ausbauen, immer an der anderen Strecke, ne, Bude ausbauen, Bude wieder zusammenlesen, die ganzen Abnahmen machen, was wir auch gemacht haben. Da geht ja viel Verantwortung inzwischen mit einher. Haftungsverzicht und die Einwilligungsbescheinigung für Bildmaterial, weil wir hier im Rahmen ja, wie wir das machen, Bilder machen, Videos machen, das natürlich auch verwenden wollen. Dann die Organisation zu den Motorrädern, dass die Leute da eben auch einen Haftungsverzicht unterzeichnet haben und eben bewilligen, dass sie es fahren möchten und eben auch einen Führerschein haben. Das ist ja ein Punkt, den man auch mal mit kontrollieren muss. Also es sind einfach 1000 Sachen, die damit einhergehen und an die man auch denken muss und die einen, weil ja dann auch gefahren wird, so wie du es beschrieben hast, am Anfang ganz schön nervös machen und Respekt einflößen. Man will ja einfach, dass alle eine gute Zeit haben, vor allen Dingen, dass alle gesund und munter wieder nach Hause kommen.
Und das sind sie ja. Und jetzt lass uns mal über diese einzelnen Fahrten da sprechen unter die Gruppen. Wir hatten erstmal 8 Guides waren wir in der Summe, inklusive uns, also 6, die uns dann noch unterstützt haben. Deswegen geht mal da auch an der Stelle nochmal namentlich ein ganz, ganz fettes Dankeschön raus. Im ersten an Nils, der hier auch quasi Heimvorteil hatte, weil er hier aus der Region kommt und die Route entwickelt hat, die, so viel kann man jetzt schon mal ausspoilern, überragend gut war, von allen super gut angenommen. Wir sind hier Straßen gefahren, du hast hier schwindelig gefahren, ohne viel Verkehr. Er hat irgendwie es geschafft, die so rauszufinden, dass du klar irgendwo mal hinter einem Camper oder so hingst, aber es war echt verdammt wenig los. Trotzdem auch wunderschöne Sachen zu sehen, Möhnesee und was weiß ich nicht. Also Nils, danke. Dann hatten wir Sascha, René, Leander,
Christopher,
haben wir jetzt schon alle? Oh Mist, nicht, dass ich
jetzt... Und 2, einen haben wir vergessen.
Chris, warte mal.
Ede.
Den Ede, natürlich, klar. Die uns da unterstützt haben in der Tour. Das heißt, wir waren in der Summe 8 Leute. War dann eigentlich auch ganz gut aufgeteilt. Dadurch konnten wir auch relativ kleinere Gruppen ermöglichen. Beim Nils war am Anfang irgendwie sehr, sehr viel los. Da habe ich ihm dann immer nochmal 2 abgenommen und bei mir in die Gruppe genommen und sind dann hier dann gestaffelt los. Man hat sich immer mal wieder getroffen und überragendes Feedback von allen. Hey, das hat super gut gepasst mit den Gruppen. Man ist sich da irgendwie immer einig geworden.
Und wir haben ja auch zum Mittag die Möglichkeit gehabt zu tauschen.
Ja.
Das war bei mir auch. Ich hatte am Anfang auch mit den 9 Leuten eigentlich eine relativ große Gruppe, denn auch so als Randnotiz für diejenigen, die noch nicht dabei gewesen sind und jetzt vielleicht denken, gar keinen Bock auf Gruppenfahren. Für uns geht es natürlich hier auch so um die Möglichkeit, sich auszutauschen, sich zu treffen. Und es ist im Tagesverlauf auch niemand verpflichtet gewesen, bei uns in den Gruppen irgendwie mitzufahren, sondern wir hatten auch Teilnehmende, die gesagt haben, okay, wir fahren auf eigene Faust, treffen uns dann zum Mittag mit euch, fahren dann wieder auf eigene Faust und am Abend haben wir dieses gesellige Zusammensein. Dadurch war das auch mit der Gruppengröße relativ entspannt. Ich hatte, wie gesagt, Nils und ich, aber wir hatten so zu Beginn die größten Gruppen, weil einfach sich das gut verteilt hat und viele auch auf eigene Faust hier die Gegend erkundet haben.
Bei mir waren wir nur zu viert oder zu fünf, glaube ich, je nachdem, was man zählt, Personen oder Motorräder. Weil,
ja.
Da kommen wir vielleicht
Chaos mal. Chaos Rotas waren auch dabei.
Genau, da kommen wir erstmal zu einer neuen, wir müssen da irgendeine Soap draus machen. Die Slapstick-Comedy mit den Gebrüdern Rotan.
Ja.
Olli
und Robin.
Die schon öfters hier bei uns mit dabei waren und einfach immer
das mit Chaos mitbringen.
Kann man das sagen. Chaos, aber halt auch die Freude und Sympathie und einfach immer auch eine gute Zeit. Und so kamen die beiden nämlich auch an, am Freitag, spätabends irgendwie, strahlend lächeln, gleichwohl irgendwie auch ein bisschen verzweifelt. Warum? Eigentlich war der Plan, dass sie zu zweit an der Ausfahrt teilnehmen. Das haben sie auch gemacht, bloß ein bisschen anders als gedacht. Irgendwie waren die beiden ja auch schon auf der Rennstrecke unterwegs, damals mit der Suzuki V-Strom und der Kawasaki, der BMW K irgendwas.
Ja, ich weiß es auch nicht mehr.
Älteres
also
Baujahr.
Ich hatte so ein bisschen Bedenken bei der technischen Abnahme, ob die mit dem Moped überhaupt auf die Strecke dürfen. Ging dann aber doch irgendwie gut. Haben sie wohl nicht ganz so genau hingeschaut. Auf jeden Fall wilder Ritt schon da.
Beides irgendwie gute Schrauber da irgendwie und so do it yourself in par excellence. Naja, und wollten dann natürlich auch auf dieser Tour punkten und haben, glaube ich, ihre Mopeds noch gereinigt und zurück zum Anhänger hat es dann aber nur eins geschafft. Das andere sprang irgendwie nicht mehr an. Die haben zwar, glaube ich, irgendwie noch zwei, drei andere in der Garage zu Hause rumstehen, haben dann aber auf den Hänger selbst zu zweit das andere Moped, das sozusagen noch Ersatz war, nicht mehr auf den Hänger bekommen. Sind dann mit einem Moped auf dem Hänger hierher gefahren zum Campingplatz, haben gedacht, okay, sie bauen sich hier noch schnell ihr Zelt auf und so weiter, dann festgestellt, Mist, Kabeltrommel vergessen. Sind dann zum Nachbarn, haben gesagt, so, hey, unsere Handys sind irgendwie auch alle, haben sich auch noch verfahren, das muss ich auch noch sagen, weil sie halt irgendwie so alle fünf Minuten aufs Handy geschaut haben.
Um Energie zu sparen, Strom zu sparen, weil sie halt einfach die Ladegeräte vergessen hatten, ja, und über Auto nicht laden konnten. Also einfach schon sprichwörtlich ohne Saft hier angekommen. Ja.
Dadurch halt irgendwie eine Stunde länger gefahren, weil halt irgendwie man aufs Navi nicht geschaut.
Und halt auch im Dunkeln, es ist ja nicht so, dass wir was gesehen hätten. Es war jetzt ja nicht so, okay, machen wir das Schönste draus, gucken hier ein bisschen in die Landschaft und Örtchen und dies und das. Ja. Sondern wir sind ja im strömenden Regen nachts um 23:30 dann hier angekommen.
Ja.
Also quasi Großteil der Anfahrt von Miltenberg, Kreis Miltenberg,
ja,
im Dunkeln.
Dann hier angekommen oder dann auf dem Campingplatz eben auch festgestellt, die Kabeltrommel auch vergessen, mit der sie ihre Handys hätten laden können.
Und?
Ja, Moment. Und ja, dann sind sie zum Nachbarn gegangen und gesagt so, hey, könnt wir vielleicht ein bisschen bei euch Handy laden? Ja, kein Problem und so. Dann wollten sie sich ihre Luftmatratze aufpumpen. Ihre Mutter wollte denen eigentlich Isomatten mitgeben, haben gesagt, nee, wir nehmen Luftmatratzen und so weiter, Isomatten lassen wir zu Hause. Wollten die aufpumpen, wieder zum Nachbar, so, hey, können wir Strom, können wir aufpumpen? Ja, ja, auch kein Problem. Kompressor kaputt. Ging diese kam keine Luft in diese Luftmatratzen. Mit dem Resultat, dass die beiden jetzt zwei Nächte einfach auf dem knüppelharten Zeltboden übernachtet haben. Ein Motorrad dabei hatten, dann aber am Samstagmorgen pünktlich hier erschienen, gut gelaunt, wie eh und je. Also das muss man dazu sagen, ne? Wir lieben euch. Einfach allein der Storys wegen und einfach maximalen Respekt. Kommen die dann da an?
Ganz kurz, bevor wir zum Samstag kommen. Ne? Storys, da schließt sich nämlich mit den Luftmatratzen der Kreis zum Event in Oschersleben. Oschersleben war ja der Running Gag, dass sie quasi allen immer saure Gurken angeboten haben. Weil sie kommen dann quasi an und zaubern ein Glas saure Gurken aus der Tasche, aus der Jacke, ne? Und haben dann halt quasi diese Gurken gesnackt. Und das war auch das Erste, was passiert ist, als sie am Freitag angekommen sind, nachts um 23:30. Hol dir einen Gurkenglas raus und biete mir eine Sache Gurke an, so, ne? Also, das ein so Full Circle, ne? Ja. Zur letzten Veranstaltung, 360 Grad. Und auch das Thema mit Schlafunterlage kannten wir aus Oschersleben schon. Da haben sie nämlich dann, wollten sie eigentlich draußen, weiß nicht, ob sie auch im Zelt schlafen wollten, und hatten aber auch die Isomatten vergessen. So, und dann haben sie zumindest in der Box geschlafen, haben sich neben die Mopeds gelegt, war trotzdem nicht ganz optimal. Also auch da schon unkomfortabel geschlafen, aber mit einem breiten Grinsen aufgewacht, mächtig Spaß gehabt und auch mit einem breiten Grinsen dann abends immer ins Bett gegangen. Also Chapeau. Ich habe sie dann auch gefragt, ob bei ihnen quasi alle Veranstaltungen so ablaufen, es irgendwie immer so ist. Es geht halt einfach grundsätzlich immer irgendwas schief. Heute Morgen war doch auch schon mehr. Was war denn heute?
Ja, mal? Also ich hatte den dann gestern Abend noch um 12 hier irgendwie Packdecken in meinem Auto. Ich habe irgendwie so alte Decken mit denen.
Fuck, das habe ich. Ey, ich habe einen Bus voll mit Decken, habe ich auch nicht.
Da packe ich mein Rennrad oder so gerne mal mit ein, habe ich den mitgegeben und gesagt, vielleicht hilft es ja ein bisschen was. Dann kamen sie heute Morgen wieder breit grinsend an, ja, gut gelaunt. Dann meinte ich so, und wie habt ihr geschlafen? Besser. Und Robin so, ja, alles gut. Olli halt gar nicht.
Ach so, ja, weil, genau, das Zelt.
Der Hering ist rausgerissen heute Nacht und das Zelt ist runtergekommen. Und dann lagen sie da, bisschen weicher, aber auch nochmal extra zugedeckt von oben. Also die beiden Jungs, die waren bei mir in der Gruppe und da kommen wir dazu. Ich hatte die Enduro-Gruppe, wenn du so willst. Dank
also
der,
das Enduro, ja.
Dank der CF800 MTX, weißt du die richtige Reihenfolge? Ja, die Leute eben Probe fahren wollten und wir sind hier losgefahren in unserer Vierergruppe und das muss man auch mal sagen, die ganze Zeit war mieses Wetter angekündigt und eigentlich bin ich ja der Regengott, so, ich glaube, ich kann diesen Titel allmählich ad acta legen, denn wir sind hier morgens aufgewacht bei strahlendem Sonnenschein, es hätte niemand gedacht, der Wetterbericht war auch die ganze Zeit so, 40% Regenwahrscheinlichkeit, bla bla bla, und in der Gruppe dann los, Viertelstunde erstmal so ein bisschen, jeder erstmal aufgewärmt und finde ich ja auch mal echt geil an dieser Community hier. Ich habe gefragt so, hey, wer will denn jetzt direkt fahren? Und alle erstmal so, nee, lass erstmal reinkommen, erstmal irgendwie jeder auf seinem eigenen Moped, erstmal so ein bisschen warm fahren und so. Alles klar, Viertelstunde halt irgendwie losgefahren, die ersten Kurven mal so mitgenommen, reingefühlt, was geht, wie geht's und so weiter. Und dann haben wir durchgewechselt und ich kann mal kurz sagen, in meiner Gruppe, ich bin eine Suzuki V-Strom dann gefahren, eine Yamaha Tracer und die Yamaha Tenere, das waren die Bikes, die ich dann hatte und eine ganz besondere Erlebnis noch auf dem Motorrad, wie ich unterwegs war, wo ich allerdings nicht selbst gefahren bin und kann sagen, um das mal kurz abzuhandeln für jemand, der vielleicht auch Motorrad sucht und einfach nochmal so Impuls braucht, Suzuki V-Strom, einfach so ein Standard solides, also Standard klingt zu abwerten, einfach so ein solides Ding, macht, was es soll, glaube ich.
Das sind die V-Strom von den Rotorbrüdern, ne? Nee, warte mal, die waren ja mit der Tenere
vom,
da.
Wie heißt der jetzt? Thomas.
Nee. Aus Berlin.
Ja, genau, ja, doch. Ja. Thomas, ja. Oh, weil ich hatte noch den Tobi mit in der Gruppe und jetzt kam ich gerade durch den Tüdel. Also Thomas hat mir seine V-Strom gegeben, einfach super solide, ne? Macht, was es soll. Er sagt, er hat die irgendwie auch schon seit 10, 15 Jahren oder so, ne? Fährt aber einfach genau seinen Schuh irgendwie, seinen Stiefel. Jetzt nicht emotional maximal aufregend irgendwie, aber fand ich aber auch super gut, da lang zu fahren. Für mich so ein bisschen gerne ein paar mehr Emotionen irgendwie rein oder so ein bisschen was Zickiges, wie auch immer. Bin dann umgestiegen auf die Yamaha Tracer und die bin ich letztes Jahr schon gefahren und irgendwie ist sie da untergegangen, weil dieses Jahr war ich so geflasht von diesem Ding.
Mhm.
Ich war richtig begeistert. Dieser Dreizylinder, dann, ich weiß gar nicht, was die für einen Reifen drauf hat, ich glaube ein Pirelli Angel GT oder sowas.
Ja, ja, kann sein, ja.
Super neutral in der Summe, also ich glaube der Inbegriff von neutral, wenn jemand wissen will, was heißt denn das irgendwie vom Fahren her, hock dich da drauf in der Kombination, ich fand es so geil, die ließ sich so leicht von links nach rechts, da war einfach kein Spiel, ne? Also wenn du auf 30 Grad hängst in der Kurve, dann hängst du auf 30 Grad, wenn du dann mit dem Körper und mit dem Impuls sagst, lass mal auf 29 Grad Schräglage gehen, dann geht es ohne Widerstand, das ist einfach wie so einschalten, zack, ist da. Dann gehst du in die Mitte zurück, legst um auf die andere Seite, gar kein Problem. Du musst nicht kämpfen, da kippt nichts und so weiter. Fand ich richtig geil, dieses Motorrad, auch in dieser ganzen Abstimmung. Und dann dieser Dreizylinder, der dir einfach schon von unten den Punch irgendwie gibt, dich da nach vorne schiebt, ordentlich Bums hat. Also für mich ein absolutes Highlight. Ich bin ja immer noch in der Orientierungs- und Findungsphase, was es denn für mich war, wird. Da war diese Ausfahrt hier auch echt ein ganz schöner Augenöffner irgendwie. Was ich denn haben will, was ich vielleicht auch nicht haben will. Und die ist jetzt auf jeden Fall auf einmal ganz ungeahnt bei mir auf Agenda gekommen. Da muss ich nochmal so drauf schauen, weil halt auch einfach für die Gebrauchten die Preis-Leistung irgendwie relativ stabil klingt. Und Johannes hat die relativ neue, glaube ich, hat die sich irgendwie auch neu gekauft mit Koffern, die GT-Version.
Ist das die weiße gewesen?
Die weiße.
Die ist auch richtig, richtig, mit so Goldakzenten und so.
Ja, die hat er aber
richtig,
noch,
richtig
die hat er noch nachträglich ein bisschen foliert.
Ja, ja.
Sah auch echt gut aus. Ich meine, ich stehe halt irgendwie, es gibt es aber, glaube ich, gar nicht in der aktuellen Version auf dieses Yamaha-Blau. Finde ich schon auch sehr, sehr schön.
Ja.
Hat mir bei der Tenere einfach ultra gut gefallen. Das wissen wir schon.
Also du meinst das Babyblau?
Ja, jetzt, ich meine eher dieses dunkle Yamaha-Blau so, aber
grundsätzlich also, aber Blau bei der Tenere ist ja quasi
das Babyblau, ja, genau. Ja, ja. Aber das hat er auch eben schön foliert und das ist das Tutto Completi irgendwie für mit Koffern und so weiter für 15.000 gibt und gebraucht diese Dinger irgendwie, haben wir mir gesagt, bei 8.000 bis 9.000 irgendwie liegen, natürlich dann jetzt nicht die neuesten Versionen und so, macht das Ganze massiv attraktiv für mich. Also da muss ich sagen, weil auf dem Ding, glaube ich, kannst du sportlich durch die Gegend fahren so und kannst aber halt vor allem auch wirklich wahrscheinlich 2 Wochen einfach fahren und sitzt da stabil drauf.
Voll. Kann ich mir gut vorstellen, so wie du es beschrieben hast. Bei mir war das ja ein bisschen anders, weil ich ja unterschiedliche Motorräder gefahren bin. Also du warst ja in der Gruppe eher so Reise-Adventure-Bike-lastig und bei mir war ja alles dabei. Von der Reise-Enduro über das Naked-Bike CF Moto, was wir dabei hatten, eine alte Honda Transalp, die Super Duke, also ganz, 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 ganz wilde Mischung. Und da sind sehr, sehr viele Eindrücke zusammengekommen zu den Motorrädern und auch zur Region. Und das wäre ja eigentlich auch was, was ich dich noch fragen wollte. Was hast du denn auf der Fahrt, auf der Tour neben den Eindrücken zu den Leuten und Motorrädern mitbekommen? Denn du hast ja Wurzeln hier in Sauerland, warst ja früher regelmäßig hier, hast ja quasi auch deinen Motorradanfang gemacht. Nils, mit dem wir einen sehr emotionalen Moment hatten, in der Mittagspause, der hier aus der Ecke kam. Und ich hatte auch so spannende Erkenntnis, die mir gestern während der Fahrt gekommen ist zum Thema Sauerland und Deutschland grundsätzlich, wenn es ums Thema Motorradfahren geht. Aber erst zu dir, was hast du denn mitgenommen?
Da bin ich ja gespannt, jetzt hast du ja richtig was angeteasert.
Sag mal Jan, erinnerst du dich noch, was mich bei der Präsentation der neuen Triumph Trident 800 neben Motorrad und Straßen am meisten beeindruckt hat?
Klar, du warst doch voll des Lobes für den Michelin Road 6, der bei der Trident als Erstbereifung montiert ist.
Genau, egal ob enge Passsträßchen oder schnelle Radien, nass oder trocken, die Kombination aus Reifen und Motorrad hat einfach mächtig Laune gemacht.
Und warum fragst du?
Na, du weißt ja, wie das ist. Das Reifenmodell wechselt man nicht einfach mal so und für Normalos gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten, neue Reifen so zu testen.
Stimmt, eigentlich bräuchte man sowas wie eine Zufriedenheitsgarantie, damit man Reifen auf dem eigenen Motorrad sorgenfrei ausprobieren kann.
Und genau sowas gibt es jetzt bei Michelin.
Dein Ernst?
Mein voller Ernst. Wer jetzt bis zum 30.06. einen Satz Michelin Anarchy Adventure 2, Anarchy Road, Road 6, Road 6 GT, Power 6 oder Power GP2 beim Händler seines Vertrauens kauft und innerhalb von 7 Tagen bei Michelin registriert, kann die neuen Reifen 30 Tage lang testen. Bei Nichtgefallen lässt man die Reifen einfach wieder demontieren und bekommt sein Geld zurück.
Und was ist mit den Werkstattkosten?
Selbst die übernimmt Michelin.
Kann nicht sein.
Doch, und weißt du, was sogar noch besser ist?
Alter, spann mich nicht mehr so auf die Folter.
Wer so zufrieden ist wie ich mit dem Road 6 auf der Trident und den Reifensatz behält, bekommt sogar noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie.
Der Hammer. Das waren jetzt aber ganz schön viele Michelin-Reifenmodelle, Daten und Informationen. Gibt's das irgendwo auch gebündelt?
Klar. Alle Details zur Michelin-Zufriedenheitsgarantie findest du über den Link in den Shownotes.
Also erstmal muss ich sagen, wir haben nicht einmal Polizei gesehen. Habt ihr irgendwo Polizei gesehen?
Ja, am Möhnesee. Also erstens ist uns Polizeimotorrad entgegengekommen. Ich habe dann auch freundlicherweise gegrüßt, weil ich ja ein sehr positives Verhältnis zu Zweirad-Motorradpolizisten habe. Dank der vielen Leute, die wir bei uns im Kontext schon im Podcast hatten natürlich. Und wir grundsätzlich offen für unseren Freund und Helfer und Helferin sind. Und es stand am Möhnesee, da ist ja quasi die Strecke drumherum fast komplett 50, aber weil ja so ein Seeufer nicht schnurgerade ist, die Sache sehr, sehr schön und kurvig, eigentlich top zum Motorradfahren, auch mega Asphalt gewesen, aber alles auf 50 begrenzt. Und da stand an der Rückfahrt, als wir dann von der Mittagspause losgefahren sind, ein Motorradpolizist links so ein bisschen am Hang versteckt in der Einfahrt, 50-Zone. Wir waren da auch ein bisschen zügiger und ich habe schon gedacht, oh Gott, jetzt sind wir dabei. War gar keine Absicht, so irgendwie zu speeden oder irgendwie zu schnell zu fahren. Aber ich habe da quasi gerade eine Lücke geschlossen und da habe ich gedacht, oha, ob er uns jetzt hinterher fährt, war dann aber ganz entspannt, war nicht so kritisch. Der stand da aber auf wie eine Spinne so im Loch auf Lauer, wenn die Beute vorbeikommt. So stand er da so ein bisschen versteckt, aber Holzauge, sei wachsam. Ich habe ihn natürlich gesehen, aber leider zu spät. Also ich wäre in die Falle getappt.
Ja, aber sonst, also wenig Lust, keine Polizei. Dabei war ja angekündigt eigentlich so eine Schwerpunktkontrollwoche in ganz Europa, wo sie quasi das Thema Zweiradsicherheit, mehrere gespiegelt Zweiradsicherheit in den Fokus nehmen, um halt auch wirklich zu checken, hey, hat dein Helm irgendeine Norm, was auch immer. Ich kenne mich ja technisch nicht aus. Wurde mir jetzt an mehreren Stellen zumindest mitgeteilt. Gar nichts davon mitbekommen. Das Sauerland als solches, ich habe einfach Herzschmerzen bekommen, als ich losgefahren bin, weil ich mir einfach schon wieder dachte, wenn du in so einer Region hier lebst, ne, deine größte Problematik beim Motorradfahren oder bei Beginn der Motorradtour ist, fahre ich jetzt rechts rum und es wird geil oder fahre ich links rum und es wird geil. Weil hier einfach, es sind ja alles Motorradstrecken, der Asphalt in einer super guten Bedingung. Du hast hier viel Wechsel, war ja auch einfach eine super geile Route, die der Nils herausgedacht hat. Zwischen Wald und dann kommst du auf einmal raus und dann hast du weite Ebenen, so ein bisschen hügeliger, dann ultra intensive Kurven, das war ja alles dabei. Breite Strecken, kleinere, schmalere Strecken, Serpentinen, langgezogenen Kurven, ein Traum. Und für mich, du hast es gesagt, meine Großtante hat hier gewohnt, War das auch im wahrsten Sinne des Wortes eine emotionale Bergfahrt, kann man sagen?
Berg- und Talfahrt.
Richtig. Wobei sie eigentlich überwiegend nur Höhen hatten. Und jetzt verlassen wir die Metaphern aber noch wieder. Weil ich bin hier eigentlich auch in Kindheitserinnerungen an das Motorradfahren gekommen. Mein Vater hat mich, da war ich vielleicht 8, 9 Jahre alt oder so, erstmalig dann mit auf dem Moped mitgenommen. Hinten draufgesetzt, damals noch in Jeansjacke und Jeanshose, weil das bessere Abriebwerte hatte. Ja,
so ja alten, besser als nackt.
Alten weißen Ufex-Helm, wo dann irgendwann mal auf der Autobahn das Visier abgeflogen ist, dass wir mit Paketband wieder festgeklebt haben und so. Und dann so, Junior, das machst du jetzt nicht mehr auf, bis wir bei der Großtante sind. Und die wohnt hier in Korbach, wo eben auch Conti sitzt und so, also gar nicht so weit entfernt. Und das war dann schon auf der Hinfahrt natürlich so ein Thema. Und als wir dann hier durchfuhren, dann auch so die Erinnerung, weil wir zu zweit dann hier auch viele Touren gemacht haben. Und jetzt kommen wir vielleicht auch zu einem für mich emotionalen Höhepunkt. Nach der Mittagspause sollte es weitergehen und die beiden Gebrüder waren ja eben zu zweit jetzt auf einem Motorrad unterwegs, haben sich da die ganze Zeit gewechselt, haben gesagt, das haben sie eigentlich noch nie so oft gemacht, haben das aber super solide gemacht.
Ja.
Also wirklich auch, zumindest das, was ich von vorne nach hinten gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich von hinten das anders darstelle, aber da haben auch viele gesagt, sah echt stabil aus, ja. Auch erstmal da wieder Respekt, haben dann auch gesagt an einer Stelle, hey, lass uns hier ein bisschen Tempo rausnehmen, wir müssen da nochmal so ein bisschen reinkommen und so. Und alle auch volles Verständnis und ich glaube, hier ist halt jeder gewiss, dass er so sagen kann, wo fühle ich mich wohl und wie fühle ich mich wohl.
Ja.
Ohne, dass es darum geht, so, wieso kannst du das jetzt nicht oder wie auch immer. Die aber super solide gemacht. Gleichzeitig, glaube ich, können die sich auch bewerben, jetzt bei der Tour de France oder sonst was.
Als Kamerateam.
Ey, du schaust nach hinten, auf einmal steht der eine da auf dem Moped und glotzt da durch die Gegend. Am Ende habe ich den einen die ganze Zeit nur fliegen sehen, weil er die Hände irgendwie so wild nach oben gehalten hat und so. Also auch von vorne nach hinten schauen, einfach die ganze Zeit gute Laune pur. Und die haben aber auch gesagt, sie würden gerne auch mal diese CF-Moto fahren, so, ne? Hätten sie schon Bock drauf. Und ich dachte, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Dann habe ich mir überlegt, wie machen wir das, ne? Und dachte ich zuerst so, naja, ich kann mich bei denen auf die Suzuki setzen, einen hinten draufnehmen. Dann dachte ich mir aber so, ah, vorne fahren und Guide sein. Die CF-Moto so ein bisschen im Auge haben, weil wir dafür auch eine Verantwortung haben. Und dann noch jemand hinten drauf, den du nicht kennst. Boah, das ist mir ein bisschen viel so. Weiß ich nicht. Dann meine ich zuerst im Scherz, ich hocke mich bei einem von euch hinten drauf. Da muss ich aber auch sagen, so sehr ich euch liebe, bei mir sozusagen unbekannten Leuten, mit denen ich jetzt so zwei Motorrad fahren will, tue ich mich nicht so leicht, vorne drauf zu, hinten drauf zu sitzen. Vor allem, weil wir immer noch hätten vorne fahren müssen, sozusagen als Guide voraus und so. Und ich hatte es eingangs gesagt, Nils hatte eine relativ große Gruppe, den habe ich dann irgendwie getroffen und habe gesehen, mein Vater ist mit dabei, mit seinem Kumpel. Und mit denen war ich schon unterwegs. Da habe ich gesagt, Nils, ich nehme dir mal noch zwei Leute ab. Habe die rübergezogen und gesagt, Papa, du fährst jetzt bei uns mit. Und nach der Mittagspause habe ich gesagt, Papa, ich hocke mich jetzt bei dir hinten drauf. Und dann haben wir Guide gemacht. Ich habe mich hinten bei meinem Vater hinten drauf gesetzt aufs Motorrad. Und deine Frage war ja Bezug zum Sauerland. Und das hat mich auch echt emotional ganz schön geflasht. Also es war gestern aus mehreren Gründen für mich ein sehr emotionaler Tag irgendwie. Weil das waren halt Kindheitserinnerungen pur. Ne? Und ich fange vielleicht vorher nochmal an. Eh schon emotional auch aufgewühlt, weil wir kamen am Möhnensee an. Und du hast gesagt, und Nils steht da irgendwie mit seiner Gruppe schon. Und ich komme da hin und auf einmal war da Nils relativ aufgelöst so. Und ich dachte, da ist irgendwas passiert. Ich meine, Nils, was ist los? Er sagte, hey, das ist so schön. Er kommt hier über den Berg und sieht den Möhnensee. Und er war halt als Kind immer oder als Jugendlicher, er hat das Motorradfahren gelernt so. Da kamen so viele positive Erinnerungen hoch. Wir haben mit den Jungs dann da immer hoch und runter und was weiß ich nicht. Dann haben sie da immer eine Pommes gegessen. Das hat ihn so überwältigt in dem Moment. Und dann sagt er, es ist so schön, das jetzt hier zu erleben. Und dann noch mit der Gasgeflüster-Community. Der war wirklich für einen kurzen Moment total fertig. Und das hat natürlich auch was mit mir gemacht. So, ne? Wo ich dachte so, geil, dass der jetzt da diese Emotionen beim Motorrad auch so ausleben kann. Und dann haben wir da die Mittagspause gemacht. Ne? Und dann bin ich da eben bei meinem Vater drauf gestiegen. Und der ist jetzt auch 68, glaube ich. Gehe auf 70 zu, ne? Ich bin 36.
Aber sind jung geblieben, 68er.
Das ist so, sagen, ist ja. So. Ja, ja, total.
Ist ja schon Hans Dampf in allen Gassen.
Lass auch nichts auf meinen Vater kommen, so, ne? Aber so, wie oft hörst du das auch, ne? Dass sich jemand mit 36 bei seinem Vater hinten drauf sitzt und irgendwie ja schon unser Baby irgendwie mit Gasgeflüster der ganzen Community. Papa war auch mächtig stolz irgendwie, ne? Und du zeigst ihm das, weil er war ja bei der ersten Ausfahrt vor 5 Jahren auch dabei, ja. Dann war der nicht mehr dabei,
ja.
War zwar nochmal bei uns im Podcast und jetzt sieht er das, wie das gewachsen ist irgendwie. Ich setze mich da hinten drauf, zu zweit waren wir an der Stelle Guide, Vater und Sohn, ne? Er hatte die Tour auf dem Navi, er wusste es auch und ich wusste halt bei ihm, der hat mich früher als Kind, hat er so auf Touren auch angeführt, der damals, der hat bei Daimler geschafft, hatte da organisiert, dass die auch so Ausfahrten machen. Da bin ich dann auch mal mitgefahren. Da ist er immer vorne weggefahren. So, ne? Ich wusste einfach, der kann das. Dann saßen wir da drauf und der hat schon noch einen relativ flotten Stil da irgendwie auch unterwegs.
Ja.
Dann sind wir da durch die Kurven gefahren, ich mich mit reingelegt, so guck nach hinten, sehe da die Truppe hinter mir. Und das hat mich auch echt geflasht. Da saß ich unter dem Helm und dachte so, boah, krass, also, dass ich das so erleben darf, so, ne?
Ja.
Und das war wirklich, das war richtig krass. Das hat mich richtig geflasht. Jetzt kommen mir schon wieder fast gleich die Tränen, so. Ich bin einfach krass emotional dieses ganze Wochenende unterwegs, so. Und das war cool. Und das war so alles das Sauerland. Jetzt habe ich deine Frage sehr, sehr lang beantwortet. Und fahrerisch eh super mit dem Wetter, ne? Gestern gut. Das muss ich ja noch abschließen. So kenne ich es. Meine Großtante, die wurde, ich glaube, ich weiß nicht, ob die sogar die 100 geknackt haben. Ich habe es jetzt gerade ehrlich gesagt vergessen. So.
Ja.
Die wurde aber mächtig Steinalt. Alt. Ja. Und wir haben immer gesagt, ja, auch das war das Wetter. Das härtet nämlich ab, weil das Sauerland irgendwie dafür bekannt ist. Es kann ja knackig kalt werden, knackiger Wind reinfegen und dann am nächsten Tag hast du
auch. Das ist quasi die Eifel Nordrhein-Westfalen.
Ist so.
Also ist ja nicht nur Nordrhein-Westfalen, aber es ist eine ganz, ganz wilde Ecke. Und mir ist, ne, weil ich jetzt die Eifel schon angesprochen habe, und das war ja auch so was, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ich habe ja nicht diese emotionale Bindung hier zum Sauerland wie du und Nils. Ich habe natürlich eine emotionale Bindung zu unseren Podcast-Ausfahrten, ne, und das ist ja auch einer der Gründe.
Und
zu dir natürlich, ne, also das ist ja, darauf wollte ich jetzt aber hinaus, ne, weil das ja gestern Abend bei dir auch nochmal sehr viel Emotionen ausgelöst hat und auch unsere Community jetzt inzwischen da schon, die regelmäßig dabei sind, da eine Bindung aufgebaut haben. Attila zum Beispiel meint er, hier geht es ja eigentlich schon gar nicht mehr ums Fahren, sondern es geht ja schon darum, zurückzukommen, die Leute wieder zu sehen, zu erfahren, was jetzt im letzten Jahr bei den verschiedenen Teilnehmern und Teilnehmerinnen passiert ist. Man hat sich irgendwie kennengelernt und da einfach so diesen Austausch zu haben. Und wir haben jetzt ja auch schon einige Leute, die bei mehreren Veranstaltungen dabei gewesen sind. Und das war ja dann gestern Abend eben auch so ein emotionaler Moment für mich und für uns in Gänze. A, weil ich natürlich super, super happy war und glücklich, dass alle Schäfchen wieder unversehrt nach Hause gekommen sind und dicke Grinsen im Gesicht hatten und wir einfach dann gestern Abend einen entspannten Abend genießen konnten, weil halt einfach der Tag perfekt gelaufen ist. Und dann gab es ja noch unsere Tombola-Auslosung für Mersi. Wir hatten ja quasi diese Spendenaktion, haben da auch großer Dank an die ganze Community. Es wurden super viele Lose verkauft. Wir haben jetzt in Summe 500 Euro geknackt. Wir runden die ganze Geschichte auf 500, das war 400 und ein paar zerquetschte, machen die 500 voll, also da auch ordentlich Geld zusammenkommt für diese Aktion. Die Leute mehrere Lose gekauft, das war natürlich super, super cool. Vielen lieben Dank auch an der Stelle nochmal an die, die sich beteiligt haben und auch an die Partner wie Metzler, Dr. Wack und wen hat man noch? Wen hat man noch bei der Tombola dabei? Ja, uns. Wir haben ja quasi selber noch Preise gestellt. Ja,
genau. Also
vielen Dank an uns. Schön, dass wir dabei waren. Also Metzler zum Beispiel, die eben einen Reisensatz nach Wahl gestellt haben für die Aktion und das dann eben auch ermöglicht haben, eine Aktion für einen guten Zweck zu machen. Und das hat eben auch ein Teil unserer Community gemacht, beziehungsweise die ganze Community, alle, die hier waren, wurden damit reingeholt und haben dann eine Spendenaktion für uns gemacht, um das zu unterstützen und da auch was zurückzugeben und zu sagen, hey, ihr ermöglicht uns so eine emotionale, gute Zeit und habt da doch nicht unerheblichen Aufwand damit und verdient damit jetzt, aber ihr macht das ja nicht aus monetären Gründen, das ist ja nicht euer Job, ne? Auch wenn wir ja quasi eine Versicherung brauchten und jetzt hier so Teilzeitreiseunternehmer sind, einfach nur, um das abzusichern, aber da steckt ja jetzt ja kein monetärer Trieb dahinter und dass sie dann quasi halt auch den Klingelbeutel haben rumgehen lassen, Geld für uns gesammelt haben und das hat dich sehr emotional gemacht, ne? Und ich war erstmal, keine Ahnung, ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll, so, mir ist das dann immer furchtbar unangenehm, weil ich denke, ja, wir machen das ja für euch. Ne? Ich denke, jeder von euch hat die Leute ja teilweise 600, 700 Kilometer angereist, ne? Urlaub genommen, Geld fürs Hotel bezahlt, Sprit natürlich und hier Spendenaktion noch. Ne? Und dann wird nochmal extra Geld in die Hand genommen, um quasi für uns Kohle zu sammeln. Das ist mir dann immer furchtbar. Also da bin ich dann in so einer Situation, wo ich denke, awkward. So, ne? Fühle ich mich irgendwie komisch dabei.
Ging mir eigentlich komplett genauso. Also auch da sind mir irgendwie so ein bisschen die Tränen gekommen. Ist irgendwie dann immer so echt schwer so zu verstehen. So letztendlich, sage ich es ja immer, ist bei uns einmal die Woche Therapiesession, wo wir aufnehmen. Natürlich noch viel Arbeit drumherum und alles, was da irgendwie anfällt im Hintergrund, das sieht man ja gar nicht so. Aber wir machen es ja eigentlich irgendwie so auch ein bisschen auch für uns. Und wenn dann die ganzen Leute hierher kommen und sagen, hey, danke und schön, das hat mir auch echt geflasht. So.
Ja.
Bleiben wir noch kurz bei den Emotionen.
Ja, ich habe ja auch das Sauerland-Thema, das müssen wir noch kurz abschließen. Ja. Oder? Also ich hatte, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt, ne? Wir haben noch nicht ansatzweise alles abgerissen, was alles erlebt wurde, aber wir sind ja quasi schon bei dreiviertel unserer Aufnahmezeit. Also wir haben gar nicht mehr so viele Möglichkeiten, hier alles reinzupacken. Ja. Deswegen würde ich sagen, ich schließe ganz kurz dieses Sauerland-Kapitel ab.
Ja.
Und ich muss auch noch was zum Thema Motorradfahren sagen,
ja,
was mir gestern in dem Rahmen auch gekommen ist. So, ne? Also ich habe nicht diese emotionale Bindung, während im Hintergrund hier schön Cappuccino gemacht hat. Da habe ich auch Bella Italien-Gefühle. Wirst du jetzt wahrscheinlich auch bei dir direkt ausgelöst bekommen nach deinem Urlaub.
Ja.
Ich habe jetzt nicht diese Verbindung so zum Sauerland, aber mir ist gestern beim Fahren, sind mir zwei Dinge bewusst geworden. Erstens waren natürlich sehr viele Motorradfahrer unterwegs, ne? Also da am Möhnesee eh gestopft, das Restaurant, wo wir da oder dieser Ort, wo wir da zum Mittag waren. Ah, unglaublich, wie sie es geschafft haben, unsere 65, 70 Leute innerhalb kürzester Zeit zu versorgen mit Essensvorbestellungen, wie die das Essen rausgeballert haben. Zu krass. Und ich glaube, da saßen ja mindestens 250 Leute. So, ne?
Geronimo, Deck 8, unbezahlte Werbung an der Stelle, ja, hat echt wunderbar funktioniert.
Hat super, super gut geklappt. Und da hast du natürlich die Motorradfahrer geballt gesehen. Aber es waren einfach sehr viele Motorradfahrer hier im Sauerland unterwegs. Viele auch aus den Niederlanden rübergekommen. Und wir hatten viel Betrieb und eben das Sauerland als Landschaft. Und wir waren jetzt in der Rhön. Wir waren im Thüringer Wald. Wir waren im Schwarzwald, wir waren im Taunus. Ich war jetzt mit diesen kleinen Mopeds da unterwegs Richtung Hunsrück und Eifel. Und gestern ist mir beim Fahren so bewusst geworden, weil so viele Leute unterwegs waren und weil wir schon wieder in einer Region waren, die halt einfach prädestiniert ist fürs Motorradfahren. Motorrad oder Deutschland ist einfach ein Ultramotorradland. Du kannst fast in jeder Ecke, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie im Umkreis von 150 Kilometern von Hamburg wohnst, ne, wunderschön Motorrad fahren. Du hast immer die Möglichkeiten, auf deutschen Straßen maximalen Landstraßenspaß zu erleben. Und wenn du das nicht bist, wohnst du Brandenburg, dann fährst du halt irgendwie rüber Richtung Tschechien oder Richtung Erzgebirge. Da bist du auch super gut aufgehoben. Und wenn du, ich sag mal, südlich dieser Grenze wohnst, in der wir uns jetzt gerade befinden, also alles so südlich Sauerland, kannst du eigentlich alle Punkte in Deutschland erreichen auf super Motorradstrecken. Du kannst von Ost nach West fahren, also quasi vom Erzgebirge bis ins Ruhrgebiet, ne, und nur wunderschöne Sträßchen fahren. Du kannst von der Schweizer Grenze bis hoch in den Harz fahren, hast nur wunderbare Motorradstrecken unter dir. Und Leute, fahrt einfach mehr Motorrad in Deutschland. Ich bin wirklich sowas von geflasht und feier das total und bin schon auf die nächste Region gespannt. Wir haben ja gestern auch schon drüber gesprochen, wo geht denn die GPA 27 hin, 2027? Also welche Ecke wird es da? Selbst Schwarzwald kannst du zweites Mal hinfahren. Wir waren im Nordschwarzwald, Südschwarzwald, gleiche Geschichte. Wir haben den Odenwald noch mittendrin. Wir haben den Spessart, wo du hinfahren kannst. Ne? Wir haben hier Rothaargebirge, ist ja quasi hier angrenzend. Wir haben aber die Oberpfalz und den Bayerischen Wald. Ne? Alles super Motorradreviere und du kannst auch grenzüberschreitend fahren. Mega. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wo ich gestern so dieses Aha-Erlebnis hatte.
Moment, ich muss aber eins angrenzen.
Ja, bitte.
Weil du gesagt hast, um 150 Kilometer rund um Hamburg ist nichts. Haben wir ja auch gelernt, da musst du dann halt so ein bisschen in das Enduro-Wandern gehen.
Ja.
Und da möchte ich einfach einem unserer Guide ein bisschen Unterstützung zukommen lassen. Sascha, der ja auch eine Gruppe gemacht hat, überragender Typ, ist tätig für Get Your Guide, irgendwie sowas.
Ja?
Müssen wir nochmal nachliefern,
Kommt
in die Shownotes, weil der hat angefangen, selbst als Teilnehmer von solchen Enduro-Wandern-Sachen in der Lüneburger Heide und macht das Ganze jetzt selbst als Guide, frisch angefangen dieses Jahr im Weserbergland, macht dort die ersten Touren und das hat es auf jeden Fall verdient, hier an der Stelle mal promotet zu werden. Wir stellen euch den Link hier mit rein, weil Sascha ist ein super cooler Typ, der nimmt Rücksicht auf alles, der kennt sich dort einfach massiv gut aus und führt dort die Gruppen mit Enduro-Maschinen, über Schotterwege, mit einer Flussdurchquerung und so weiter, durch Landstriche, die du halt sonst nicht am Schirm hast. Nichts für Naked, Sportbike-Fahrer oder sonst was, aber für alle anderen vielleicht eine Option, auch wenn es nicht so bergig ist. Jetzt zurück zu deinem zweiten Punkt.
Zweite Erkenntnis, das geht genauso ein bisschen auch in diese Richtung. Ne? Du bist jetzt ja wieder in einem anderen Segment. Wir haben jetzt hier mit dem Sauerland so ein perfektes Motorradrevier, wo du eigentlich mit jedem Motorrad gut fahren kannst. Und da geht jetzt auch so diese Erkenntnisse. Ne? Ich hatte ja diese niegelnagelneue 800 NK, die bin ich aber nur 20 Minuten gefahren, weil das Motorrad war ja dabei, um es hauptsächlich unseren Teilnehmenden zum Probefahren zur Verfügung zu stellen. Habe ich dann quasi, nachdem die Jungs sich warm gefahren hatten, kurz angehalten und getauscht. Dann bin ich gefahren die Triumph Tiger von Moritz. Ich bin gefahren die CB650R von Erik. Ich bin gefahren die Transalp von Stefan, 31 Jahre alt, erstes Modell. Ich bin gefahren die 1290 Supertuke von Bastian Und ich, was bin ich noch gefahren? Genau, die GSXS 57 von Effe, der auch da sehr, gestern sehr emotional war, hat mir auch noch so einen Moment. Und ich glaube, ich bin der Erste, der sein Motorrad fahren durfte. So, ne? Was natürlich für mich auch ein krasser...
Was eine Ehre.
Was eine Ehre.
Vor allem, wir wissen alle, da wird... Keine Ahnung.
Noch Michel macht regelmäßig Mopeds kaputt von anderen Leuten.
Zum einen, nein, das meine ich gar nicht, aber beim F ist es ja so, noch vorm Zähneputzen wird erst nochmal der Scheinwerfer poliert.
So,
ja. Und jetzt setzt sich da der Schmutzfink Michel drauf und fährt damit durch die Gegend. Erzähl, wie war's?
Es war super, super gut. Ich bin sehr, sehr geflasht gewesen, wie gut die GSX S57 so im Landstraßenbetrieb ist. Es ja auch quasi kein neues Motorrad mehr, ne? Aber funktioniert einfach noch richtig, richtig gut. Und die eigentliche Erkenntnis ist aber, es ist völlig egal, auf welchem Motorrad du sitzt. Motorradfahren ist einfach immer geil. Es ist völlig Wurst, ob das eine 30 Jahre alte Honda Transalp ist oder ob das eine 180, 185 PS starke, neue, fast neue Super Duke 1290 ist. Es macht einfach immer Laune. Wenn du dazu in der Lage bist, dich quasi an dieses Motorrad so ein bisschen anzupassen, auf der Transalp kannst du immer noch flott fahren, vermittelt super viele Emotionen. Übrigens, vermerke an dieser Stelle, wir hatten ja diese Honda-Geschichte, die wir recherchiert haben und da ja auch die Erkenntnis geworden, wie viel Energie die drauf investieren, dass ein Motorrad gut fahrbar ist. Und das merkst du immer an diesem Motorrad, ne? Vergasermotorrad, noch uralte Ergonomie, ne, wie früher Motorräder gefahren wurden, aber du setzt dich da drauf, du fühlst dich zu Hause und es ist völlig Wurst, ob das Motorrad nun ein Tag ist oder ein Jahr alt ist und oder 31, hat mega, mega Spaß gemacht, wenn du eben dazu in der Lage bist, dich auf das Motorrad einzustellen und dann quasi den Fokus so ein bisschen zu shiften, ne? Mit dem Motorrad fährst du natürlich nicht press in die Ecke, aber du kannst zügig und fluffig damit fahren und hast natürlich dann noch Kapazitäten frei, den Blick zu weiten und zu gucken, okay, was ist denn links, ist rechts und rechts, wie sieht die Landschaft aus, ne? Wie sind hier die Häuschen? Super cool, ne? Dann sitzt du eben auf dem sportlichen Naked Bike, wie eben der GSX-S, da fährst du halt so ein bisschen zügiger und flockiger und da muss ich sagen, war so dieser Sweet Spot für die Landstraße, leistungstechnisch, würde ich sagen, ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Du sitzt auf der Super Duke, die ich so ein bisschen wieder gestern die Erkenntnis gewonnen habe, Leute, kauft euch kein Motorrad über 130 PS für die Landstraße, macht gar keinen Sinn. Du kannst mit diesem Motorrad Spaß haben, aber dann bist du immer quasi mit einem Bein im Gefängnis und es ist nicht befriedigend. So, ne? Du hast immer das Gefühl, das Ding kann einfach viel, viel mehr, du könntest auch viel mehr, aber du kannst es einfach nicht abrufen. Da war jedes andere Motorrad, obwohl sie vielleicht nicht so ausgereift waren technisch, befriedigender als das. Und die Grunderkenntnis aber, Motorradfahren, egal wo, ist einfach immer geil.
Period. Jetzt könnte man eigentlich schon sagen, Mic Drop. Und das war's, das Ende dieser Folge. Wer jetzt keinen Bock mehr hat, noch andere Geschichten zu hören, nimmt das vielleicht einfach mit. Behaltet euch diesen Satz aber auf jeden Fall im Ohren, weil das ist auch genau meine Erkenntnis. Ich glaube, das von allen. Und vor allem, wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass man Motorrad fährt um des Motorradfahrens wegen und dass jeder einfach selbst für sich entscheidet, wo sein Spaßfaktor ist und sich nicht davon anderen reinlabern lässt, dann ist man einfach auch immer richtig gut unterwegs. So, wenn man sich nicht Druck macht, was irgendwie andere von einem denken oder wie auch immer, sondern einfach nur dieses Hobby frönt und umgekehrt sich über jeden freut, der einfach auch dieses Hobby teilt, dann ist man auch bei uns hier genau richtig, bei der nächstjährigen Ausfahrt. Wahnsinn. Ich wollte jetzt aber nochmal den Effe eben aufnehmen, weil in jetzt neu gewonnener Manier seit letztem Jahr haben wir ja erkoren den Held der Ausfahrt von Gasgeflüster. Letztes Jahr war das der Ibu, der einfach, ich glaube, so gefühlt 600 Kilometer auf seiner 125.
Über 700? Ich glaube, 700 mit der 125er an dem Tag gefahren, so angereist. So, ne?
Mit einer 125er, genau, angereist, wurde für uns der Held der Ausfahrt. Das Jahr davor der David, Hugo, André, wie auch immer, der einfach sehr viel in der Organisation unterstützt hat. Und dieses Jahr war eigentlich am Tag der Anreise für uns klar, hey, das ist irgendwie eine Story, die muss man sich mal vergegenwärtigen, weil so schön es ist, hier irgendwie immer zusammenzusitzen, wissen wir alle, das Leben spielt auch manchmal anders. Und so war es bei unserem geliebten Effe eben. Der war letztes Jahr auch bei der Ausfahrt dabei, alles cool. Und ich glaube, ein paar Wochen später ereilte ihn einfach ein gesundheitlicher Schicksalsschlag. Richtig heftig, der einfach sein Leben einmal komplett auf den Kopf gestellt hat. Der dafür sorgte, dass er ein Jahr lang kein Fahrzeug mehr führen konnte, durfte, wie auch immer.
Beruflich sich umorientieren muss, er war nämlich Berufskraftfahrer.
All das. Und ab dem 1. Juni wieder offiziell ein Fahrzeug auch führen durfte. Und die Ausfahrt war wann? Am 5. Juni. Wer war da? Der Effe. Und der hatte wirklich ein Seuchenjahr und fand ich aber maximal inspirierend. Und ich kriege gerade auch so ein bisschen Gänsehaut. Guck mal, tatsächlich.
Ja, ja, richtig Gänsebälle.
Dass ich mir dann denke, krass, der kommt hierher. und hat einfach diese Lebensfreude auch wieder, die sicherlich auch manchmal irgendwo eingeschränkt ist und so weiter. Aber kommt hierher, gibt dir Energie weiter. Das ist nicht selbstverständlich. Das kann dich auch trotzdem auch anders treffen. Und das fand ich auf jeden Fall toll und deswegen auch zu Recht für uns der Held der Ausfahrt. Und ich glaube, da haben auch alle mit Recht irgendwie auch applaudiert und gesagt, hey, und das steht sicherlich sinnbildlich für andere, die mal irgendwie auch eine schwere Zeit haben, denen es vielleicht auch nicht so gut geht. Mit einem, den hast du vorhin auch genannt, der gesagt hat, dass immer wie nach Hause kommen. Der hat sicherlich auch seine Päckchen zu tragen und arbeitet da dran. Für all solche Leute geht sowas raus. Respekt und einfach schön, wenn die hierher kommen zu der Ausfahrt. Und wenn wir dann mit dem Motorrad fahren und der Community was haben, wo wir sagen, hey, da ist man irgendwo auch so ein bisschen miteinander vernetzt und das ist so Homecoming. Attila hatte eben auch erzählt, so grundsätzlich vom Community-Gedanken, allein im letzten Jahr hat sich eine Gruppe rausgegründet, wo sie irgendwie mal den Spessart-Express oder Franken-Spessart-Express gegründet haben, wo mittlerweile noch viel mehr drin sind, der in Berlin war, da irgendwie einen Tag eben auch bei F untergekommen ist, mit dem Jörg eine Stadtführung der ganz besonderen Art bekommen hat und so weiter. Das heißt, die vernetzen sich da und das alles, weil wir einfach einen Nagel im Kopf haben und gerne durch Sauerland fahren. Ich wollte schon ballern sagen, aber das wäre jetzt irgendwie falsch konnotiert an der Stelle. Also das für mich noch so eine Story. Jetzt hast du so viel, um zu den Motorrädern zurückzukommen, so viel angesprochen. Jetzt müssen wir trotzdem sagen, welches war denn jetzt dein Highlight? Welches war denn das Motorrad, wo du sagst, boah.
Boah, das ist schwer zu sagen, ne? Das geht so ein bisschen mit dieser Erkenntnis einher, dass quasi jedes Motorrad und jede Form von Motorradfahren einfach geil ist. Ich würde sagen, was hat mir am besten gefallen? Boah, gute Frage. Ich will mich nicht festlegen. Nee, kann ich einfach nicht so, ne? Weil alles auf seine Art in Anführungsstrichen gut war und einfach auch hierher gepasst hat, eben von der Triumph Tiger über die GSXS bis hin zur Transalp, war alles gut. Was mir aufgefallen ist, was mir nicht mehr so gut taugt, war die CB650R. Da sind wir wieder beim Thema Honda in Anführungsstrichen, diesmal aber im anderen Spektrum. Der Motor ist einfach Hammer und geil, aber mir ist das Motorrad zu zu kompakt und zu kompromisslos. Ne? Gefühlt, werde ja älter, ne? Ich brauche ja vielseitigere Gefährte und das ist mir zu spitz von der Auslegung. Das, keine Ahnung, es fühlt sich für mich irgendwie zu klein an. Alle anderen würde ich quasi aufs gleiche Niveau setzen und geflasht hat mich wohl, denke ich mal, am meisten, also ne, weil ich das so nicht erwartet hatte, war die 31 Jahre alte Transalp. Da war der einzige Knackpunkt, dass die Sitzbank ein bisschen weich war und ich denke mal auch aufgrund des Alters so die Oberfläche ein bisschen rutschig. Das heißt, wenn du so ein bisschen flockiger gebremst hast, so bist du nach vorne gerutscht, ne? Hast keinen Halt auf der Sitzbank gehabt. Aber ansonsten auch so wie die Ergonomie damals gelungen war, richtig, richtig gut, hat mega Laune gemacht. Und so auch mein Aprilia-Projekt so ein bisschen mitgetriggert, weil ja ein Vergasemotorrad, guckst nach vorne, so diese analoge Tacho-Einheit noch mit analogem Drehzahlmesser, analogem Tacho, noch diese klassischen Birnchen hinterlegten Anzeigen für Highbeam, also Fernlicht und Blinker und es hat so ein bisschen Retro-Charme, hat mich abgeholt so und Bock gemacht auf mein Aprilia RS125er Projekt jetzt. Ich glaube, das war so die coolste Erfahrung. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Ne? Leute, fahrt Motorrad. Ist völlig egal, was für ein Modell, was für ein Alter ihr euch kauft. Setzt euch drauf. Wenn ihr das Gefühl habt, hey, da fühle ich mich wohl und das macht technisch einen einigermaßen Eindruck, seid ihr auf jeden Fall gut beraten. Kaufen, nicht viel Geld ausgeben, draufsetzen, Spaß haben. Fertig ist die Laube.
Und damit auch zu meiner Erkenntnis, weil es viele nachgefragt haben. Ich bin ja jetzt aus Italien wieder zurück, da war das für mich mal kurz hinten angestellt und muss mich jetzt einfach intensiver mit dem Motorradmarkt nochmal auseinandersetzen. Und ich habe es ja eingangs gesagt, dieser Wechsel der Mopeds und das, was du auch beschrieben hast, hat mich jetzt dazu gebracht, ich habe ja Anfang des Jahres mit dem Gedanken gespielt, mir ein Elektromotorrad zu kaufen. Bin jetzt aber zu der Erkenntnis gekommen, da gibt es zwar geile, aber die kosten halt alle einfach viel zu viel Geld und beispielsweise die neue Honda, die da ja irgendwie kommt, die gibt es ab 15.000 Euro. Dafür von den Specs muss ich sagen, nicht begeisternd genug, dass ich überhaupt sage, das würde ich mir jetzt mal anschauen, weil ich das Gefühl habe, das ist irgendwie noch so erster Prototyp auf Straßenzulassung, so ein bisschen nach dem Motto.
Ja.
Gib dem 2-3 Jahre, dann kommen vielleicht nochmal andere Modelle, dann ist das irgendwie ausgereifter und vielleicht gehen dann die Kosten auch nochmal ein bisschen runter. Mein neuer Trend ist jetzt irgendwie, vielleicht nehme ich so 5.000, 6.000 Euro in die Hand, kauf mir einfach so was Solides, Stabiles, weil das habe ich gemerkt, das ist das, was du dann auch hier einfach gut brauchst.
Ja.
Hab gemerkt, da gibt es irgendwie auch was, ja?
Ja.
Und dann schauen wir mal weiter, ob es die Trident jetzt wird oder
Tracer.
Alter, was ist denn mit mir? Oder was anderes, da ist einmal noch dahingestellt, ich muss mal ein bisschen ausprobieren, aber den 3-Zylinder, den.
Schon geil.
Der hat mich schon ein bisschen mitgenommen, ja.
Jan, weißt du noch, was ich dir vorhin zur Michelin-Aktion erzählt habe?
Ja, Mann, bis zum 30.06. einen Satz der teilnehmenden Michelin-Reifen kaufen und registrieren, sorgenfrei testen und bei Gefallen noch 30 Euro Zufriedenheitsprämie abstauben.
Korrekt. Etwas ganz Wesentliches habe ich aber vergessen. Denn mit dem Michelin Anarchy Adventure 2 ist auch der neue Testsieger in der Rubrik Schotterreifen deines Lieblingsmagazins Motorrad Teil der Aktion.
Junge, Testsieger, Zufriedenheitsgarantie und 30 Euro Prämie, da kann ja mal gar nichts schief gehen. Und der 80-20 Reifen ist genau das Richtige für meine kleine GS.
Und für die große deines Papas. Schick ihm am besten gleich den Link zur Michelin-Aktion aus den Shownotes.
Darauf kannst du dich verlassen.
Ich glaube, wir können an der Stelle mal die ganzen Eindrücke hinterherlassen. Es gibt bestimmt noch ein paar Stories. Ich hatte mir sogar noch ein paar Sachen auch aufgeschrieben, die wir behandeln müssen. Aber es wird ja nicht der letzte Podcast hier sein. Für den letzten Podcast, Entschuldigung, habt ihr schon mitbekommen, der war ein bisschen verkürzt. Da gab es technisch einfach ein paar Herausforderungen und auch ein paar Dinge, die es noch zu regeln gilt. Jetzt war es dafür heute, glaube ich, vermutlich wieder in Überlänge. Michel und ich sehen uns schon bald wieder. Wenn ihr das hört, ist es in, glaube ich, 8 Tagen soweit, dass wir in Most sind.
Alter, habe ich schon wieder völlig verdrängt.
Auf der Rennstrecke, auch da wieder mit Teilen der Community. Ich weiß nicht, ob es noch kurzfristig Plätze gibt. Ich glaube, ein paar hatten noch gesagt, vielleicht sind sie doch nochmal spontan dabei. Auch das wird aber sicherlich nicht das letzte Event sein. Demnächst werden wir, hier haben es die Teilnehmenden schon gehört, auch eine ganz neue, tolle Nachricht droppen können. Wir sind in den letzten Zügen. Ich sage nur mal so, haltet euch den 3. Oktober frei.
Ja, mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Danke, Jan, muss ich sagen an der Stelle, dass wir das zusammen machen dürfen und können und wir uns hier so eine tolle Community aufbauen konnten über unser dummes Gelaber. Und ein ganz großer Dank geht natürlich auch an den Engel im Hintergrund. Jans Freundin Sarah hat hier maßgeblich mit unterstützt, ohne die das überhaupt gar nicht möglich gewesen wäre. Mal abgesehen davon, von den Partnern, die das halt finanziell mit unterstützt haben, weil das natürlich, wie gesagt, auch sehr viel zeitlicher Aufwand ist und organisatorischer Aufwand. Aber ohne Sarah keine Chance. Und auch nochmal ein großer Dank an unsere Tourguides, weil bei so vielen Leuten ist es einfach nicht möglich, das zu zweit zu wuppen. Also auch an der Stelle nochmal Dank an Ede, an Christopher, an Sascha, an René, an
Leander. Ich weiß gerade bei Lennart. Leander, richtig.
Und zwei. Und wen zwei. Haben wir jetzt vergessen? Wen haben wir vergessen?
Ich hoffe, es ist einfach.
Es ist einfach. Entschuldige, wenn wir jetzt den Namen. Also ich muss sagen, ich bin auch einfach ultra durch jetzt.
Wir haben sie gelistet.
Die kleinen Augen von dir haben sich die ganze Zeit.
Schaut auf Instagram vorbei, da findet ihr sie dann auch nochmal. Wir haben extra ein Gruppenbild noch mit denen gemacht. Wir sind leider nicht drauf. Wir haben denen aber auch die Bühne gelassen. Es geht ja nicht um uns.
Ja, cool.
Da mal reinzukommen. Also ich glaube, wir haben jetzt aber auch genug Danke gesagt. Jetzt heißt es allmählich die kleinen Augen irgendwann dann
Richtung, schonen und
Richtung. Ja, jetzt noch 6 Stunden nach München fahren und dann die zuklappen und dann wieder aufgetankt. Körperlich, emotional auf jeden Fall. Da gibt es aber noch viel zu verarbeiten und dann geht's weiter mit Gasgeflüster, mit euch, mit Motorradfahren. Das war's. Danke, Michel.
Tschüss. Danke, Jan.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab.
Gasgeflüster Wochenende in 3 Worten.
Einfach geil.
Wie immer, affengeil.
Cooles Wetter, coole Truppe und geile Tour.
Nass, trocken, Sonne.
Immer besser.
Und jedes Mal wieder schön. Hammer, super Leute.
Geil, gemütlich, Spaß.
Gucken wir das auch rein? Oder tun wir so, wir faken gerade die Podcast-Situation?
Wir reden einfach so, als wenn wir hier schon mitten im Gespräch wären. Und du musst mir jetzt eine Antwort geben auf eine Frage, die ich überhaupt gar nicht gestellt habe.
Ich stelle aber umgekehrt eine Frage. Ist Sarah langsam fertig?
Sarah macht erstens eine sehr gute Figur beim Film und dann macht das sehr professionell. Und es dauert aber auch ein Momentchen. Macht hier so ein bisschen Kamerafahrten, sieht aber alles sehr, sehr gut aus und macht das auf jeden Fall besser, als wir das jemals gemacht hätten.